Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Der Bruch der Ampelkoalition wirkt sich auch auf den Kongress Arbeitsrecht aus, der am 1. und 2. April 2025 in Berlin und virtuell stattfindet. Das Programm ist mittlerweile angepasst. Die wichtigen Zukunftsthemen KI und Legal Tech ersetzen den zuvor geplanten Ausblick auf die Bundestagswahl. Das gesamte Programm und alle weiteren Infos finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Entgelttransparenz-Richtlinie. Wir haben an dieser Stelle ja bereits über das Entgelttransparenzgesetz und den Gender Pay Gap gesprochen. In dieser Folge aber soll es um die Entgelttransparenz-Richtlinie gehen, die jetzt im Mittelpunkt steht. Worauf müssen sich die Unternehmen einstellen und welchen Handlungsbedarf gibt es bereits jetzt? Zentrales Anliegen, lieber Dr. Lelei, der Richtlinie ist die Behebung des Entgeltgefälles zwischen Männern und Frauen. In welchem Ausmaß existiert dieser Pay Gap? Hier gibt es ja zur Ermittlung der Werte ganz verschiedene Ansätze.
Die gibt es und ich denke, da spiegelt sich auch der alte Kampf, hätte ich jetzt fast gesagt, die alte Auseinandersetzung um das Thema wieder. Die Entgelttransparenz als solches ist ja ein nicht ganz so neues Thema. Wir werden ja gleich auch noch zu, glaube ich, was sprechen. Ich denke aber trotzdem immer ist die Entgelttransparenz ja fast immer nur ein anderes Wort für Entgeltgleichheit und dementsprechend fast neue Kleider, die man hier einem alten Begriff anzieht. Aber was ist damit gemeint? Das Entgeltgefälle, der Gender Pay Gap ist hin und her gerechnet worden. Es gibt die Unterscheidung ja vor allen Dingen in dem bereinigten und dem unbereinigten Geld Gap oder Gender Pay Gap. Also der unbereinigte Gap ist die, wo gleiche Positionen bzw. gleiche Positionen nicht miteinander verglichen werden und im Bereinigten, da werden gleiche und gleiche Qualifikationen miteinander verglichen. Und im Moment, wenn ich die Zahlen richtig überblicke, sprechen wir in der Europäischen Union über ein Entgeltgefälle von circa 13%. Das ist ein Stand, der ist ungefähr 2 Jahre alt, aber ich denke, der gibt das Aktuelle noch recht gut wieder.
Ja, es handelt sich ja letztlich um eine Art politischen Kampfbegriff, würde ich mal sagen. Und die Frage ist dann immer nur, genau, wie hoch ist dieser Wert eigentlich? Aber dass er existiert, ist, glaube ich, unstrittig. Warum wird denn Transparenz als Mittel zur Bekämpfung der Gehaltsunterschiede gesehen?
Es gibt ja Menschen, die sagen, und das konnte man auch im Vorfeld jetzt der Richtlinie, über die wir heute sprechen, immer wieder lesen, auch in Fachzeitschriften, da wurde gesagt, die Entgeltgleichheit, das sei, und jetzt zitiere ich das mal, ein Prinzip ohne Praxis. Das ist natürlich harter Tobak, muss man ja ganz offen sagen, aber wohin zielt das Ganze? Nämlich genau dahin, aus diesem Prinzip ohne Praxis ein Prinzip mit Praxis zu machen. Und wie macht man das? Durch die Aufdeckung von Gehaltsstrukturen, spricht man mit sich, Diskriminierungen aufzudecken und damit eben einen Beitrag zu leisten zur Antidiskriminierung, zur Bekämpfung von Gehaltsunterschieden und auch natürlich so etwas wie die Verhandlungsmacht der Verhandlungspartner zu stärken. Da wird man ja dann vor allen Dingen an weibliche Verhandlungspartner denken, an Frauen, die ja von dem Gap betroffen sind und dann auch so etwas wie Vertrauen in transparente Strukturen spielt sicherlich auch eine große Rolle.
Lassen Sie uns, bevor wir weitergehen, nochmal einen Blick auf den Status quo werfen. Was und warum hat der deutsche Gesetzgeber denn jetzt schon geregelt?
Es gibt das Entgelttransparenzgesetz, das gibt es auch schon relativ lange, seit dem Jahr 2017. Und das ist, und jetzt komme ich wieder mit so einem etwas eigenartigen Zitat, aber ich finde die so gut, so treffend, das ist bezeichnet worden in der Praxis als Papiertiger, weil man nämlich gesagt hat, das heißt zwar gut, nämlich Entgelttransparenzgesetz, aber es bringt in der Praxis nichts. Das kann ich insoweit bestätigen, als mir immer wieder über die Jahre aufgefallen ist, dass es tatsächlich in der Praxis entweder gar keine oder eine nur ganz kleine Rolle spielt. Und das liegt unter anderem sicherlich daran, dass man dort beim der Gesetzgeber mit Schwellenwerten gearbeitet hat, Da gibt es diesen berühmten Schwellenwert von 200 Beschäftigten für Auskunftsrechte. Und da gibt es andere Dinge, die dort eine Rolle spielen. Der Fokus ist auf der Vergleichbarkeit von Gehältern innerhalb einer Tätigkeit, aber eben nicht, und das ist der Unterschied zu der jetzt kommenden oder ja schon da seienden EU-Richtlinie, nichts über die Folgen und eben Weiterungen, die so etwas verstoßmäßig auslösen könnte.
Ja, ganz richtig. Die Richtlinie, über die wir heute sprechen, die ist ja bereits im Juni 2023 in Kraft getreten. Welcher Prozess ist denn dem vorausgegangen und bis wann muss Deutschland das Ganze in Gesetzesform umsetzen?
Die europäische Ebene hat vergleichbar schnell gehandelt. Die Beratungen in der Europäischen Union zu der Richtlinie, die liefen seit dem Jahr 2021. Dann ist durch die EU-Kommission, wenn ich das richtig überblicke, nochmal Druck in die Verhandlungen gekommen. Und jetzt ist die Richtlinie ja schon in Kraft und europarechtlich läuft die Umsetzungsfrist für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also auch für uns in Deutschland. Und zwar bis zum Juni 2026 muss umgesetzt werden. Und das wird sicherlich noch ein Klimmzug sein, denn heute wird schon, und das glaube ich, das kann man gar nicht bestreiten, davon ausgegangen, dass es bestehende Entgelttransparenzgesetz bei weitem die Anforderungen nicht erfüllt. Das heißt, da wird einiges an Umsetzungsbedarf, also auf der gesetzlichen Ebene sein und dann eben auch für die Unternehmen, die sich dann der neuen gesetzlichen Regelung werden orientieren müssen.
Dann lassen Sie uns einmal die derzeitige Gesetzeslage mit den Vorgaben der Richtlinie vergleichen. Welche Änderungen sind beim Bewerbungsverfahren beispielsweise zu erwarten?
Das Bewerbungsverfahren ist ein neuralgischer Punkt bei der Entgelttransparenz und dementsprechend setzt die Richtlinie hier auch einen Schwerpunkt. Das ist ja auch richtig, das Bewerbungsverfahren steht am Anfang eines jeden Arbeitsverhältnisses. Da werden die Weichen gestellt für das Entgelt, für die Tätigkeit. Das ist also sicherlich etwas, womit man einen richtigen Punkt gesetzt hat, wenn man dort etwas verändern will. Und dann kommt es eben dazu, dass in dem Bewerbungsverfahren weitere Transparenzelemente eingebracht werden durch die Richtlinie, so etwas wie Gehaltsspannen in Stellenausschreibungen oder auch das Verbot, Gehaltsvorstellungen aus früheren Arbeitsverhältnissen abzufragen. Also hier auch in dieser frühen Phase eines Bewerbungsverfahrens oder auch eines Arbeitsverhältnisses ist man ganz der Transparenz verschrieben. Und das ist sicherlich eine Neuerung zum jetzigen Rechtszustand in Deutschland. Das hat man so hier bisher nicht als gesetzliche Verpflichtung gesehen.
Ja, dann gehen wir zum nächsten größeren Block. Was kommt denn im Rahmen der Auskunftsrechte der Arbeitnehmer auf uns zu?
Dort wird es auch Erweiterungen geben. Auch das ist ja ein neuralgischer Punkt. Die Auskunft, Stichwort Transparenz, also keine Transparenz ohne Auskunft. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung. Aber hier in diesem Bereich, bei der Entgelttransparenz, wird man sich darauf einstellen müssen durch die Vorgaben der Richtlinie. Es wird Arbeitnehmer geben können, die sehr detaillierte Auskünfte über ihre Gehälter und auch Bewertungsgrundlagen verlangen dürfen. Das wird nicht mehr an Schwellenwerte gekoppelt sein, wie das im Moment ja beim Entgelttransparenzgesetz noch der Fall ist. Und das sind sicherlich Stellschrauben, an denen man hier ganz gehörig gedreht hat.
Wie sieht es bei den Berichtspflichten der Arbeitgeber aus? Ändert sich hier etwas?
Da ändert sich auch etwas, das ist ja fast schon spiegelbildlich. Ich denke, man hat irgendwo erkannt, dass die Schwellenwerte aus der bisherigen Entgelttransparenzgesetzgebung, die ja erstmal nur ein deutsches Projekt ist, hatte gar keine in dem Sinne europäische, keinen europäischen Rahmen, aber ist sicherlich in Europa auch zur Kenntnis genommen worden. Hier hat man also aktuell ja noch die Schwellenwerte, auch bei den Berichtspflichten, da ist ein Schwellenwert in dem Entgelttransparenzgesetz von 500 Beschäftigten vorgesehen. Und jetzt wird das abgesenkt auf 250 Beschäftigte. Das heißt also, hier wird auch ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und da wird es dann detaillierte Berichte geben müssen zu Maßnahmen zur Entgeltgleichheit und Gehaltsstrukturen unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt also, das Berichtsregime wird noch einmal gehörig verschärft.
Und für einige sicherlich spannend im Rahmen der Risikoabwägung ist die folgende Frage: Welche Sanktionen sind denn jetzt und später aufgrund der Richtlinie zu erwarten?
Interessanterweise ist es im Moment ja in der aktuellen Gesetzeslage noch so, dass es ja gar keine Sanktionen gibt. Es gibt zwar Klageverfahren, die sind auch haben auch immer eine gewisse, wie soll ich das mal sagen, Außenwirkung gehabt, teilweise durch die Medien gegangen. Das sind ja auch große deutsche Automobilkonzerne, die da zurzeit verklagt werden. Aber das sind fast Einzelfälle, muss man sagen. Und die Richtlinie geht jetzt hier eben auch den Schritt weiter und sagt, naja, wir brauchen hier auch neue Instrumente. Und da wird man sich eben darauf einstellen müssen, dass es hier auch entsprechende Klagen und auch Sanktionsmechanismen geben wird. Das gibt die Richtlinie auch vor. Und auch das erinnert wieder ein wenig an andere Richtlinien bzw. Verordnungen aus dem europäischen Rahmen, wo man hier also mit drastischen, teilweise drastischen Sanktionsdrohungen die entsprechenden Parameter auch durchsetzen möchte.
Ja, und welche nennenswerten Neuerungen bringt die Richtlinie noch mit sich?
Ich denke, was sehr, sehr wichtig sein wird, ist, dass etwas ab einem bestimmten Schwellenwert, hier also mehr als 250 Arbeitnehmer, regelmäßige Gehaltsstrukturüberprüfungen durchgeführt werden müssen. Und dann, und das ist ja auch ein ganz großer Punkt, ein Diskussionspunkt gewesen in der Entgelttransparenz bisher, nach dem Entgelttransparenzgesetz, da hat man sich ja beholfen mit dem Verweis auf den Paragraphen 22 AGG, weil es nämlich im Entgelttransparenzgesetz überhaupt gar keine Regelung zur Beweislast gibt. Und das wird jetzt sich ändern. Es wird also eine Vermutungswirkung geben, wie man es zum Beispiel in Deutschland auch schon kennt, im AGG, also Beweislast kann sich zulasten der Unternehmen verschieben. Arbeitnehmer sind da besser gestellt, Arbeitgeberinnen gehen in die Beweispflicht rein. Sicherlich eine ganz große Neuerung, auch im Vergleich zur bestehenden Entgelttransparenzgesetzgebung in Deutschland.
Ja, dann haben wir soweit erstmal die Fakten hinter uns gebracht. Aber wird denn die Richtlinie kritisch gesehen? Wo ist man vielleicht ein wenig zu weit gegangen?
Interessanterweise, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck, ist die Richtlinie nicht so im Feuer, wie das andere europäische Vorgaben oder Vorhaben sind. Ich denke da vor allen Dingen an diese Lieferkettenproblematik. Da gibt es doch ganz gehörige Dinge, die passieren und wo man sich nicht mehr so sicher sein kann, ob das alles noch so kommt, wie das geplant ist. Die Richtlinie als solche hat das nicht mehr zu befürchten. Die ist ja auch jetzt schon verabschiedet und geht in die Umsetzungsphase oder ist in der Umsetzungsphase. Auch da wird man sich mit Kritik auseinandersetzen müssen. Das ist immer ähnlich, kann man ja fast sagen. Es wird immer gesagt, und da ist ja auch was dran, es wird sich der Verwaltungsaufwand erhöhen, vor allen Dingen natürlich für die kleinen und mittleren Unternehmen. Es gibt Eingriffe in die Vertragsfreiheit unter die unternehmerische Autonomie. Auch das ist sicherlich zu einem bestimmten Maße richtig und wird auch teilweise überhaupt nicht geleugnet. Da wird nämlich gesagt, naja, dann ist das eben so zur Erreichung dieser Ziele. Und dann wird man sicherlich auch über diese Schwellenwerte widersprechen. Sind die richtig gesetzt? Sind da die richtigen Unternehmen erfasst? Und so weiter und so weiter. Aber das und Ähnliches kennt man auch aus anderen Bereichen. Das wiederholt sich jetzt fast, will ich mal ein bisschen ketzerisch sagen, die Kritik.
Ja, und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wie wurde denn das Spannungsfeld zwischen Transparenz und Datenschutz aufgelöst? Das ist ja im Prinzip genau der Konfliktpunkt.
Absolut, ein ganz großer Konfliktpunkt und ich finde es auch interessant, dass da in diesen Punkten die Diskussion nicht höher kocht, die ist ja vorhanden, die Diskussion absolut, sie ist vorhanden, aber sie ist doch nicht so hoch, weil man da doch, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, ja sagen muss, da prallen ja zwei Prinzipien aufeinander, Transparenz und Datenschutz und man kennt das ja auch schon aus der Entgelttransparenzgesetzgebung. Was versucht man hier, und das ist ja auch naheliegend, man arbeitet mit Anonymisierungspflichten und man arbeitet natürlich auch damit, dass das Ganze datenschutzkonform ausgestaltet werden muss, Stichwort DSGVO bei uns und das Bundesdatenschutzgesetz auch noch dazu. Die Problematiken werden sich in der Praxis ergeben und einen kleinen Vorgeschmack hat man auch durch die Entgelttransparenzgesetzgebung ja schon bekommen, nämlich vor allen Dingen in kleinen Teams. Da ist das Konfliktpotenzial erfahrungsgemäß groß, weil da auch die Situation häufig so ist, dass Anonymisierung nur bedingt weiterhilft. Also da wird man sich darauf gefasst machen können, dass das Spannungsfeld Transparenz und Datenschutz nicht ohne weiteres aufgelöst wird.
Dann kommen wir zum Abschluss noch einmal zur Ausgangsfrage. Was müssen denn Arbeitgeber jetzt vorbereiten vor allem und welchen Handlungsbedarf gibt es ganz konkret?
Was mich in der Praxis zurzeit, ich darf das ganz offen sagen, erschreckt, ist, dass das Thema teilweise noch gar nicht bekannt ist. Ja, und das ist, denke ich, natürlich der erste große wichtige Schritt. Man muss erstmal jetzt als Unternehmen zur Kenntnis nehmen, dass das da ist. Es gibt noch keinen Gesetzentwurf auf der nationalen Ebene in Deutschland, aber der wird natürlich kommen. Und der Gesetzentwurf meiner Einschätzung nach hat auch keinen großen Spielraum, denn die Richtlinie ist sehr, sehr engmaschig formuliert. Das heißt, man soll sich jetzt erstmal schon die Richtlinie zu Gemüte führen. Man kann mit der Richtlinie jetzt schon arbeiten, die ist ja auch im Netz verfügbar. Und dann muss man an die Bestandsaufnahme gehen, dann muss man die eigene Organisation an den Vorgaben der Richtlinie messen und dann muss man ein Umsetzungskonzept entwickeln und am besten das so entwickeln, dass man den Gesetzgebungsprozess, der in Deutschland jetzt ja bald kommen muss, dass man den begleiten kann, um dann tatsächlich bei dem Stichtag, wenn der nun vor der Türe steht, nicht in Ohnmacht fallen zu müssen und zu sagen, das haben wir alles gar nicht gewusst und warum hat uns das niemand gesagt, das sollte nicht passieren. Und Moment, das ist mein Bedenken, haben es viele Unternehmen leider noch nicht auf dem Schirm.
Aber die gute Nachricht ist, es ist noch ein bisschen Zeit. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.